Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Es ist wieder einmal Zeit für einen zusammenfassenden Report über den Ukraine-Krieg. Ich möchte zuerst ein wenig über die Causa Prigozhin sprechen, die Prigozhin-Meuterei, dann auf einen möglichen Wendepunkt, zwei große Offensiven von der Ukraine und Russland eingehen und dann die gesamte Chose ein wenig aus dem militärisch-industriellen Bereich zu betrachten, auf die Frage eingehen, könnte es sein, dass es vielleicht doch zu einer eingefrorenen Front und Friedensverhandlungen noch im Jahr 2023 kommt. Fangen wir an mit Prigozhin. Das war ja ein Wochenende im Juni. Ich habe intensiv Bericht erstattet über die Prigozhin-Meuterei. Der Krieg nahm mal an Fahrt auf. Es gab mal wirklich was Außergewöhnliches zu berichten. Und nach wie vor ist das Ganze noch nicht zum Stillstand gekommen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die beschlagnahmten Wagner-Ressourcen Wagner wieder zurückgegeben wurden. Die ersten Anzeichen davon, dass man Wagner in Afrika ablöst und dort ersetzt durch Russland, Kreml-treue Generäle, auch die haben wieder aufgehört. Man hat scheinbar, das habe ich auch vermutet, einfach nicht die Kräfte, nicht die Mittel, nicht die gebildeten und dahingehend auch geübten Truppen, um Wagner in Afrika zu ersetzen. Man braucht Wagner in Afrika aber, und das erklärt sich ja auch, warum Prigozhin noch immer auf freien Fuß ist. Ja, warum Prigozhin sich sogar am 10. Juli mit Putin traf, Putin hat das bestätigt. Scheinbar hat Putin, hat der Kreml den Wagner-Truppen angeboten, an der Front zu bleiben und dort als Einheiten weiter zu kämpfen. Prigozhin soll das Putin gegenüber abgelehnt haben. Ob Wagner-Truppen jetzt wirklich schon in Weißrussland sind und dort weißrussische Truppen trainieren, das weiß man auch nicht genau. Es gibt ja widerstreitende Informationen. Wagner und Prigozhin kommen scheinbar ungeschoren davon. Ein anderer, der kam nicht ungeschoren davon, der wurde geschoren, Strelkov, Igor Girkin, ein Veteran, für viele Russen Held, der ersten Donbasskriege 2014, aus ukrainisch-westlicher Sicht ein Donbass-Kriegsverbrecher, der sich im Zuge des Krieges zu einem oft vom Westen und westlicher Seite zitierten Kritiker der kremlischen Kriegsführung entwickelt hat, der wurde jetzt festgenommen. Sein Club der, ich glaube, wüteten Patrioten heißen die, so ein Fanclub auf Telegram, Beobachter des Krieges, haben dem Kreml, haben Russland immer vorgeworfen, Korruption, mangelnde Effizienz bei der Kriegsführung. Bizarrerweise, das war jetzt eine Mischung aus brisant und bizarr, also bizarrerweise ist Strelkov Girkin einer jener gewesen, der sich von Anfang an klar gegen Prigozhins Meuterei gestellt hat und klar hinter Putin gestellt hat. Als Belohnung dafür wird er jetzt verhaftet und ihm wird der Prozess gemacht, während Prigozhin ungeschoren davonkommt. Er ist einfach zu wichtig für den Kreml. Prigozhins Zungenschlag macht offenbar Mode. Popov, General und Verantwortlicher für die Südfront bei Saporischschja, wurde geschasst. Er hatte zu stark die Kreml-Kriegsführung kritisiert und kurz nachdem er seinen Job verlor, hat er auch eine Audioanalyse herausgegeben, zornig im Stil von Prigozhin, behauptete er, dass die russische Armeeführung, die Generäle der Armee in den Rücken fallen würden. Die Armee würde die Angriffe der Ukraine abwehren, aber sie hätte einen Angriff, einen Dolchstoß von hinten. Sie würden zu wenig Informationen bekommen. Konkret beschwerte sich Popov darüber, dass zu schlechte Aufklärung betrieben würde. Die russische Armee und vor allem Artillerie damit nicht effizient genug sei. Dass die Truppen in der Südfront Saporischschja nicht rotiert würden, während die Ukraine ständig ihre Truppen auswechseln würde und damit immer frische und ausgeruhte Truppen hätte. Dass man darauf mit einer Entlassung reagiert, dass er ähnliche Dinge sagt wie Prigozhin, zeigt, dass es scheinbar wirklich in der russischen Armee kriselt. Dass sie zusammenbricht, halte ich für unwahrscheinlich, aber solche ständigen spektakulären Abzüge von Generälen, die dann solche Sprachnachrichten raushauen, wirken sich sicher nicht besonders gut auf die Moral aus. So viel zur Causa Prigozhin. Jetzt zum Krieg und zu der ukrainischen Gegenoffensive. Zuerst einmal zu einer allgemeinen Einschätzung. Es gibt zwei Narrative, die hier vertreten werden. Das erste Narrativ ist, die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert an der Surowikin-Linie. Die Erfolge bei Bachmut, rund um Bachmut, sind vergleichsweise klein und unwichtig. Und die Ukraine hat es schlicht aufgrund fehlender Luftunterstützung und einer fehlenden Luftwaffe nicht geschafft, durch russische Verteidigungslinien zu brechen. Sie haben mehr als 20.000 Mann verloren. Und der Grund, warum sie ihre Reserven zurückgehalten haben, ein Großteil davon liegt daran, dass sie nicht noch mehr verlieren wollen. Die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert. Das Narrativ erfreut sich logischerweise in pro-russischen Kanälen großer Beliebtheit. Das zweite Narrativ besagt, nein, die Ukraine hat bis jetzt gezielt ihre Kräfte zurückgehalten. Ihre Angriffe jetzt versuchen, die russischen Truppen zu zermürben. Stichwort Popov, angeblich fehlende Rotation der Truppen. Und was sie machen, ist ähnlich wie vor ihrer Offensive, ihrer erfolgreichen September-Offensive in Luhansk und später in Kherson im Jahr 2022. Sie zerschießen die gesamte russische Logistik mit Raketen, insbesondere den neuen Storm Shadow-Raketen aus England und nach wie vor den effizienten HIMARS. Und das alles sei die Ruhe vor dem großen Sturm- und Durchbruchsangriff mutmaßlich im Süden Richtung Melitopol oder Mariupol oder Dokmak. Die drei Städte sind die einzigen. Ich könnte mich jetzt in Verbove, Robotine und Klischivka verlieren in die kleinen Dörfer, aber ich möchte hier nicht so sehr in die Mikroebene gehen. Diese beiden Narrative kämpfen gegeneinander. Im Moment ist es unmöglich zu sagen, wer hier recht hat. Es gibt verschiedenste Indizien. Es wird dann die Wahrheit, das Tochter der Zeit, zeigen, ob es die Ukraine wirklich noch schafft, vor dem Herbst, vor dem Winter, in einem großen Durchbruch eine angeblich jetzt zurechtgeschossene Front, die mit Testangriffen ausgelotet wurde, zu durchbrechen und vorzustoßen. Im Moment, wo ich die Audioanalyse aufnehme, könnte es aber zu einem Wendepunkt kommen. Denn sowohl die Ukraine als auch Russland, mittlerweile bestätigte Meldungen, fahren einen Großangriff. Die Ukraine mit einer Vehemenz und Stärke wie seit Wochen nicht, greift im Süden die Saporischschja-Front an und hat auch im Bereich Bachmut, im Süden von Bachmut, erste Erfolge. Es könnte also sein, dass die Ukraine Bachmut zurückerobert. Das wäre ein großer moralischer Sieg. Es könnte aber vielleicht sogar auch sein, das ist im Moment noch schwer zu sagen, das wird sich im Laufe der nächsten Stunden zeigen, es könnte sein, dass die Ukraine im Süden tatsächlich jetzt mal schafft, die erste Verteidigungslinie zu überwinden und einen echten Vorstoß, einen echten Brückenkopf zu etablieren. Zugleich aber greift Russland, kolportiert mit 100.000 Einheiten und Hunderten an schweren militärischen Kriegsgeräten und Panzern im Norden an. Ja, bei Luhansk, da wo die Ukraine bei der September-Offensive 22 viele Kilometer gemacht hat, hunderte Kilometer, und die Russen weit zurückgeworfen hat, dort schlagen jetzt angeblich die Russen zurück. Dafür sprechen würde, dass tatsächlich dort wenig Fokus auf dem Gebiet war, die Ukraine ihre fähigsten Truppen für Offensiven im Süden abgezogen hat, dort auch wenig Verteidigungsstellungen, kaum Minen etc. verbaut wurden. Und wenn die Russen dort vorstoßen, entscheidende Vorstöße erreichen, sich wieder Kharkov annähern, dann im Süden vielleicht sogar eine zweite Front aufmachen, vielleicht sogar bis Swatowe vorstoßen und sich Gefahren von Kesseln ergeben, das aber wirklich jetzt reine Prognosen, Projektionen, dann könnte das dazu führen, dass die Ukraine überhaupt ihre Angriffe im Süden aufgeben und ihre Truppen in den Norden zurückziehen müssen. Zugleich aber dieselbe Gefahr für Russland, wenn die Ukraine jetzt im Süden durchstößt, dann können die Russen ihre Angriffe im Norden sich aufzeichnen und müssen intensiv im Süden unterstützen. Das sind die Möglichkeiten. Kann aber auch sein, dass beide Angriffe, die jetzt stattgefunden haben, so groß dann doch nicht waren und sich bis morgen verlaufen, wieder die Brückenköpfe aufgegeben werden und sowohl die Russen als auch die Ukrainer an den Verteidigungsstellungen scheitern. So viel zum Ukraine-Krieg und zur Front, wie sie jetzt darstellt. Zwei Dinge will ich jetzt noch ansprechen in dieser knappen Audioanalyse. Erstens den Getreidedeal und zweitens die größere militärisch-industrielle Ebene. Im Getreidedeal, der geplatzt ist, respektive nicht verlängert wurde, werfen die Russen sicher mit einigem Recht dem Westen vor, dass er sich nicht an die Abmachungen gehalten hat, dass das Getreide nicht an arme afrikanische Länder ging, sondern eher in europäische Schweinemastbetriebe. Und zuletzt auch, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, der Angriff auf die Kertschbrücke. Da behaupten die Russen, dass das Ganze über Seedrohnen, vielleicht auch von geschützten Getreideschiffen oder zumindest durch deren Aufklärung überhaupt möglich wurde. Der Angriff auf die Kertschbrücke könnte auch tatsächlich von der Ukraine gezielt eingesetzt worden sein, weil einige in der Ukraine wollen, dass der Krieg, der Seekrieg eskaliert und dass der Getreidedeal platzt. Das weiß man nicht. Das ist tatsächlich so, dass für die Russen mit dem Platzen des Getreidedeals eine Möglichkeit der Einflussnahme, der Kontrolle auf Getreideschiffe genommen wurde. Die Türkei hat auch bekannt gegeben, dass sie jetzt eher auf der Seite der Ukraine, auf Seite der NATO vielleicht sogar zustimmen würde, dass die Ukraine in die NATO geht und nach wie vor Sorge tragen möchte, dass es einen sicheren Korridor für Getreideschiffe gibt. Das könnte einen Seekrieg bedeuten zwischen NATO, also Griechenland, Türkei, USA, Ukraine gegen Russland im Schwarzen Meer. Wäre ein großes Problem für Russland. Russland muss also quasi dadurch auch die Karten auf den Tisch legen. Im Moment begnügt sich Russland damit, die südlichen Häfen der Ukraine permanent mit Raketen anzugreifen, ja kaputt zu schießen, sodass die meisten Schiffe und die meisten Reedereien und insbesondere Schifffahrtsversicherungen nicht zulassen, dass ihre Schiffe anlegen und Getreide exportieren. Das ist ein großes Problem für die Wirtschaft der Ukraine, aber auch ein noch größeres Problem für die Nahrungsmittelversorgung nordafrikanischer Staaten. Das könnte also ein Prozess der Deglobalisierung, der Hungermigration, der Massenmigration, die Weizen- und Migrationswaffe, vor der vor einem Jahr sehr viele Leute Angst haben, tatsächlich endgültig auslösen und für massive Verwerfungen und noch weitere Migrationsströme nach Westeuropa sorgen. Hier ist es also auch unklar, ob die Russen das wollten, den Angriff auf die Kertschbrücke als Anlass genommen haben, ob die Ukraine das vielleicht wollte und mit der Kertschbrücke es provozieren wollte, weil sie den Krieg und den Seekrieg eskalieren lassen wollen, auch schwer zu sagen, undurchsichtig auf jeden Fall, ein weiterer Faktor zur Eskalierung und vor allem die Türkei und die Vereinten Nationen, die diesen Getreide-Deal verhandelt haben mit Russland, sind als neutrale Verhandlungspartner aufgrund der zahlreichen Abkommen, Brüche und Vertragsbrüche damit ebenfalls weggefallen. Der letzte entscheidende Punkt ist die Frage, wie lange der Westen durchhält bei der Unterstützung der Ukraine. Im Moment ist hier keine mangelnde Bereitschaft zur Unterstützung zu erkennen. Alle Länder von Spanien über Tschechien bis Italien, England, Deutschland unterschreiben einen Vertrag nach dem anderen, pumpen Millionen und Milliarden Waffenausrüstung in diese Ukraine. Die entscheidende Frage ist aber letztlich die, kann der Westen und will der Westen auf eine Militärindustrie umstellen? Werden jetzt Verträge mit den diversen Waffenproduktionsstätten abgeschlossen auf Hunderttausende, zigtausende Millionen Artilleriegeschosse und Fahrzeuge? Was, wenn man diese Verträge abschließt, was, wenn die ihre Produktion umstellen und produzieren und dann auf einmal der Ukraine-Krieg aufhört? Es gibt derzeit nicht besonders viele Aussichten auf weitere große Landkriege im alten Stil. Wenn der Ukraine-Krieg zu einem Frieden kommt, produziert man all das umsonst, weil dann braucht man wahrscheinlich in Zukunft eher wieder die leichten Gefährte und die klassische Ausrüstung für Aufstandsbekämpfung und für die typischen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten. Für die Rüstungsindustrie im Westen, und ist schließlich entscheidend und auch privater als die im Osten und in Russland, stellt sich also die entscheidende Frage, wie lange der Krieg dauern wird. Wenn Sie davon ausgehen, dass es bald zu einem Frieden kommen könnte und die Gerüchte, dass es im Herbst, wenn diese Offensiven zu keinem Erfolg führen, zu Verhandlungen kommen könnte, die gehen in Europa um, ebenso wie in Russland und Weißrussland. Und wenn das auch die Einschätzung, die Risikoabschätzung der Analysten der großen Waffenfirmen ist, dann werden die auch nicht bereit sein, jetzt so viel zu produzieren im Westen und auf diese massive Kriegsproduktion umzustellen, die allein der Ukraine die Möglichkeit gibt, massiv und intensiv weiterzukämpfen. Ähnlich war es in der Corona-Krise. Auch da war die Frage, ob die Pharmaindustrien bereit sind, massiv Impfstoff zu produzieren oder noch klarer, Firmen bereit sind, massenhaft Masken und Tests zu erzeugen, mit der Gefahr, dann vielleicht auf diesen Masken und Tests sitzen zu bleiben, wenn die Corona-Pandemie für beendet erklärt wird. In diesem Fall gab es staatliche Garantien, also Garantien mit unserem Steuergeld, all den ganzen Kram und Krempel zu kaufen, vollkommen egal, wie lange die Pandemie dauert, und dann wurde massenhaft produziert. Derartige Garantien fehlen im Moment für die Artillerie und Waffen und Militärproduktion für die Ukraine, und es ist auch zu bezweifeln, dass diese Garantien von irgendwem gegeben werden können. Würden diese Garantien gegeben, könnte das unter Umständen sogar Russland zum Einlenken bringen, weil sie damit sehen, dass die Ukraine auf ewig und langfristig weiterkämpfen kann und der Westen wirklich auf eine derartige Militärproduktion umstellt. Ihr merkt also, das Ganze ist ein großes soziales, geopolitisches Schachspiel. Meine persönliche Vermutung lautet, dass wenn es in diesem Sommer zu keinem entscheidenden Durchbruch und Vorstoß weder der Ukraine noch Russlands kommt und die Linien, die Frontlinien verhärten, dass es dann auch zu einem Einfrieren des Krieges und einer Abrüstung, ja, einer Reduktion der Waffen- und Kriegsproduktion kommen könnte. Das allerdings eine bloße Prognose. Ich bin gespannt auf eure Ansichten und Meinungen zum Thema und ich hoffe, dass diese Übersicht für euch interessant war. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke insbesondere an alle Unterstützer und bis zum nächsten Mal.